Herzlich willkommen auch von meiner Seite hier im Evangeliumshaus Krefeld. Ich bin Jonathan, ich darf unsere Jugendarbeit leiten. Und wir wollen uns an Pfingsten ganz passend mit dem Thema beschäftigen: Pfingsten und die Gaben des Heiligen Geistes. Gerade für uns als Pfingstgemeinde hat dieser heutige Tag natürlich eine besondere Bedeutung. Schließlich schenkte Gott, ähnlich wie er im Mittelalter bei Luther die Wiederentdeckung des eigentlichen Wortes Gottes schenkte, schenkte Gott im Jahr 1906 die Wiederentdeckung der Gaben des Heiligen Geistes. Ein Kernereignis ist die Azusa Street, auf die das zurückgeht. Ein Geschenk Gottes, das, von dem wir in der Lesung auch gehört haben, das im Laufe der Jahrhunderte aus den Augen der Kirche irgendwie geraten ist und welches eben seit 1906 ungefähr, so kann man das sagen, das ist kein Einzelereignis, aber da gab es einige, die da drumherum stattfanden und das seit 1906 eben wiederentdeckt wurde sozusagen, auch wenn es natürlich nie ganz weg war und mittlerweile den Leib Christi, also seine Gemeinde und damit auch uns weltweit erneuert. Das mag in Deutschland ein bisschen komisch wirken zu sagen, das Pfingstereignis erneuert die Gemeinde weltweit, aber ich sag mal, dass die Pfingstgemeinde in Deutschland so klein ist, ist eher die Ausnahme, wenn man das global betrachtet. Auf anderen Kontinenten ist sie doch deutlich größer. Da haben wir also noch was vor. Pfingsten. Wir sind heute Morgen hier und vermutlich haben wir sehr viele unterschiedliche Vorstellungen und Erlebnisse mitgebracht, bezogen auf den Heiligen Geist. Die Spanne innerhalb der Christenheit reicht sehr weit. Von einem Heiligen Geist, der uns Gaben gibt, die wir täglich brauchen, bis hin zu einem Heiligen Geist, und deswegen ist er vermutlich auch verloren gegangen, so ein bisschen das Thema, der seitdem wir das Neue Testament haben, gar nicht mehr so viel wirken muss. Schließlich hat er ja die Bibel inspiriert und die Gaben haben seitdem aufgehört. So weit reicht die Spanne innerhalb der Christenheit. Und nun sind wir heute hier als Pfingstgemeinde und wir haben am Anfang von Feuerzungen, die auf den Köpfen flackern, gehört. Gesehen habe ich das in unserer Gemeinde noch nicht. Da muss ich ganz ehrlich zugeben. Und auch generell ist das Pfingstfest in der Christenheit eines, das nach Weihnachten und Ostern nicht so viel Bedeutung findet. Zudem ist vielen Menschen, da denke ich an eine Begebenheit, die bei mir auf der Arbeit stattfand, gar nicht mehr so bekannt, wofür Pfingsten eigentlich steht. Und dann wurde ich gefragt, ja, du kommst ja aus einer Pfingstgemeinde, was ist das denn? Dementsprechend freuen sich natürlich alle über den zusätzlichen Feiertag, aber die Frage stellt sich doch, was hat es mit Pfingsten auf sich? Und wir als Pfingstgemeinde sollten doch in der Lage sein, auf diese Frage eine Antwort zu geben, auch da wir ja schließlich auch Teil eines Bundes an Gemeinden sind, die sich Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden nennt. Also wollen wir uns heute die Zeit nutzen, um erst ein bisschen die Theorie zu machen, sozusagen, nenne ich das mal, ein paar Fragen uns stellen, aber anschließend auch, und das ist wichtig beim Thema Geistesgaben, nicht in der Theorie zu verharren, sondern es zur Praxis kommen lassen. Und wir möchten uns heute, oder ich möchte, dass wir das wollen, uns mit vier Fragen beschäftigen. Erstens, ist Pfingsten überhaupt von großer Relevanz? Zweitens, wir haben ja in der Lesung am Anfang von Visionen, prophetischen Träumen und Weissagungen gehört. Die werde ich fortan mit dem Begriff Gaben einfach zusammenfassen. Das ist einfach kürzer. Gibt es heute noch die Gaben des Heiligen Geistes? Drittens, welche Gaben des Heiligen Geistes gibt es? Das ist ein langes Thema, das werden wir heute nicht in der Fülle abdecken können. Aber ich möchte doch darauf eingehen. Und viertens, wie empfange ich die Gaben des Heiligen Geistes? Kommen wir zur ersten Frage. Ist Pfingsten überhaupt von großer Relevanz? Es könnte ja sein, dass Pfingsten in der Bibel zwar Erwähnung findet, aber halt so in zwei, drei Büchern der Bibel und eigentlich hat es keine Relevanz. Wäre ja möglich. Schauen wir mal, ob es in der Bibel Relevanz hat. Matthäus 3, Vers 11. Ich taufe alle diejenigen mit Wasser, die ihren Sünden den Rücken kehren und sich Gott zuwenden. Doch bald kommt einer, der ist viel stärker als ich, So viel gewaltiger, dass ich es nicht einmal wert bin, sein Diener zu sein. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Sünde, falls jemand mit dem Begriff nichts anfangen kann, bedeutet im Übrigen, alles, was wir tun, was nicht im Einklang mit Gottes Willen ist. Wer dafür ein Gefühl bekommen möchte, kann gerne mal die Bergpredigt in Matthäus 5 lesen. Wir lesen hier vom Heiligen Geist und haben hier eine Ankündigung dessen, was wir am Anfang aus Apostelgeschichte 2 gehört haben. Okay, im Matthäus-Evangelium kommt es vor. Schauen wir weiter. Markus 1, Vers 8. Ich habe euch nur mit Wasser getauft, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Lukas 3, 16. Auf diese Frage antwortete Johannes, ich taufe mit Wasser, aber bald kommt einer, der stärker ist als ich, so viel gewaltiger, dass ich nicht einmal wert bin, sein Diener zu sein. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Okay, kann man sagen, in allen Stellen hat bislang Johannes, der Täufer, geredet. Sagt Jesus auch was dazu? Ja, in Lukas 24, 49. Und nun werde ich euch den Heiligen Geist senden, wie mein Vater es versprochen hat. Ihr aber bleibt hier in der Stadt, bis der Heilige Geist gekommen und euch mit Kraft aus dem Himmel erfüllen wird. Johannes 20, 22. Dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Kurz zu der Stelle, das Ganze passiert zwar vor Pfingsten, wird aber als ein Bild verstanden auf Pfingsten hin, was Jesus hier gebraucht. Tatsächlich weist es Ähnlichkeiten zu 1. Mose 2, Vers 7 auf. Wer das alles nachlesen möchte, kann gerne mein Skript bekommen. Da steht alles mit drin, mit allen Textstellen. Weiter heißt es in Apostelgeschichte 1, Vers 5, Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Viele Bibelstellen, es werden heute noch mehr, weil wir das ganze Thema einmal durchgehen möchten. Aber was wir sehen, ist doch erstaunlich, oder? In allen vier Evangelien und in der Apostelgeschichte wird thematisiert, dass die Jünger Jesu den Heiligen Geist empfangen sollen. Das, was am Pfingsten geschehen ist und was den Startpunkt der Kirche markierte. Übrigens ist auch in weiteren Büchern der Bibel die Rede davon, wenn ich jetzt alle aufführe, dann machen wir eine ganze Woche hier. So viel Zeit habe ich nicht. Aber was interessant ist, ist, dass es zumindest in der Bibel doch so wichtig scheint, dass es alle vier Evangelien schreiben, dass es die Apostelgeschichte schreibt und, wie wir vorhin in der Lesung gehört haben, sogar der Prophet Joel Jahrhunderte vorher es ankündigt. Wenn Gott so einen Aufwand betreibt, um uns über Pfingsten zu informieren, alle vier Evangelien, Apostelgeschichte, Jahrhunderte vorher eine Prophetie und es gibt noch weitere, dann scheint es doch für Gott ein relativ relevantes Thema zu sein. Kurzum, ein zentrales Thema in der Bibel. Ist Pfingsten überhaupt von großer Relevanz? Ich denke, wir können sagen, ja, Pfingsten ist ein zentrales Thema in der Bibel. Wenn Pfingsten ein zentrales Thema für die Bibel ist, dann sollte es auch für uns, die wir Christen sind, einiges an Bedeutung haben. Denn schließlich wollen wir so leben, wie es uns die Bibel lehrt. Also die zweite Frage, gibt es heute noch das, was der Heilige Geist tut? Gibt es heute noch die Gaben des Heiligen Geistes? Mag jemand sagen, ja, ist doch klar. Aber wie schon erwähnt, im Laufe der Jahrhunderte der Kirchengeschichte ist es verloren gegangen. Und auch für weite Teile in unserem Land der Bevölkerung ist nicht klar, das ist so. Oder da steht vielleicht hier der eine oder andere noch und sagt, ist das denn so? Nun, wir wollen jetzt nicht einfach sagen, wir sind Pfingstgemeinde, glaubt das so und fertig. Sondern wir wollen wieder auch da in die Bibel schauen und schauen, was finden wir denn in der Bibel? Und vielleicht auch uns der Frage stellen, woran könnte es liegen, dass Menschen davon ausgehen, dass die Gaben des Heiligen Geistes heute für uns keine Relevanz mehr haben? Nun, zum Beispiel könnte man anführen, was in Titus 3, Vers 5 steht. Er rettete uns nicht wegen unserer guten Taten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Er wusch unsere Schuld ab und schenkte uns durch den Heiligen Geist ein neues Leben. Also könnte man sagen, die Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, neues Leben zu schenken. Jetzt bin ich bekehrt, ist er ja fertig. Ich sage nicht, dass ich das so sage. Ich sage nur, man könnte das so sagen. Zudem lesen wir in 1. Korinther 13, 8, und das ist vermutlich die am häufigsten aufgeführte Stelle bei dem Thema: Die Liebe wird niemals aufhören, selbst wenn Prophetie, das Reden in unbekannten Sprachen und die Erkenntnis vergehen wird. Jetzt erkennen wir nur wenig. Und auch unser prophetisches Reden offenbart nur wenig. Doch wenn am Ende das Vollkommene erscheint, wird das Wenige aufhören. Und man könnte sagen, und so ist die geläufige Argumentation dann, das Vollkommene ist uns mit der Bibel doch gegeben. Also brauchen wir nicht mehr den Heiligen Geist, der uns unterweist, denn die Bibel tut das doch jetzt. Jedoch muss man anmerken an der Stelle vielleicht, dass man genauso gut sagen könnte, dass das Vollkommene, von dem hier die Rede ist, meint, wenn unser Herr Jesus eines Tages wiederkommt und uns wirklich vollendet. Und es gibt noch weitere Punkte, die ich anführen möchte, weswegen ich sagen würde, es ist unwahrscheinlich, dass die Bibel uns lehren will, dass das aufhört mit den Gaben des Heiligen Geistes. Zum Beispiel 1. Korinther 12, Vers 1. Und nun, liebe Freunde, komme ich auf die besonderen Fähigkeiten zu sprechen, die der Geist jedem von uns schenkt. Denn offenbar ist es in dieser Sache zu Missverständnissen unter euch gekommen. Ihr wisst ja, ihr habt euch früher, als ihr noch nicht zu Christus gehörtet, dazu verleiten und mitreißen lassen, stumme Götzen anzubeten. Deshalb möchte ich euch dabei helfen, zu unterscheiden, was wirklich von Gott kommt. Niemand, der den Geist Gottes hat, kann Jesus verfluchen. Und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn es ihm nicht der Heilige Geist eingibt. Es ist Paulus hier scheinbar wichtig zu sagen, dass Gott kein stummer Gott ist, wie die anderen Götzen der damaligen Zeit. Das unterscheidet doch unseren Gott von allen anderen Götzen, oder? Dass unser Gott ein redender Gott ist. Ja, und wie redet er zu uns? Also manchmal erscheint er tatsächlich Menschen wirklich, die dann sagen, ich habe Jesus im Traum gesehen, ich habe dies und das erlebt. Aber oft ist es doch, dass der Heilige Geist zu uns spricht, wenn wir ihn lassen. Das ist die Art, wie Gott sehr, sehr häufig mit und zu uns Menschen redet. Durch diese, wie Paulus sie nennt, besonderen Fähigkeiten, die Gaben des Geistes. Vielleicht sehen wir in Vers 3 aber auch hier einen Grund, warum Menschen Skepsis haben, ob das so ist. Denn offensichtlich hält Paulus es für nötig, zu erklären, dass es Leute gibt, die sagen, Gott hat mir etwas gesagt und die verfluchen Jesus. Also offensichtlich gibt es Leute, die sagen, Gott hat zu mir gesprochen, mir etwas gesagt und es stimmt einfach nicht. Ein einfaches Kriterium, wenn sie Jesus verfluchen. Habe ich so noch nicht erlebt, aber offensichtlich gab es damals schon die Notwendigkeit festzuhalten, dass nicht alles, wenn jemand sagt, ich habe das von Gott zu empfangen, auch wirklich von Gott ist, weil manches ist einfach nur Eigeninteresse von Menschen. Und wenn Menschen nur das erleben, wie Menschen die Gaben des Geistes ausnutzen für ihre Zwecke, dann kann ich verstehen, dass man da eine Skepsis hat und sagt, ist doch komisch. Aber genau das sagt Paulus ja nicht. Er sagt ja nicht, und weil es solche Leute gibt, hört auf mit den Geistesgaben, sondern er sagt, prüft, ob es so ist. Er nennt ein einfaches Kriterium und ich denke, man muss es noch weiterführen an der Stelle. Aber das tut er jetzt nicht in dem Zusammenhang. Es ist nicht die Aufforderung zu sagen, hey, weil ich erlebt habe, dass Menschen etwas nicht gut verwendet haben, dass ich es gar nicht mehr mache, sondern dass ich sage, okay, ich habe den Auftrag vor Gott, bei allem, was mir gesagt wird, wenn jemand sagt, Gott hat zu mir gesprochen, dass ich mit Gott prüfe oder mit anderen prüfe, ist es wirklich von Gott? Ein weiterer Punkt, weswegen die Bibel meiner Meinung nach nicht davon ausgeht, dass es mit den Gaben des Heiligen Geistes in Kürze enden wird, lesen wir in Apostelgeschichte 10, Vers 46. Denn sie hörten sie in anderen Sprachen reden. Da wird von anderen Menschen gesprochen. Und Gott loben. Da fragte Petrus, wer könnte jetzt noch etwas dagegen einwenden, dass sie getauft werden, nun da sie den Heiligen Geist empfangen haben, genau wie wir. Hier wird der Heilige Geist und die Gabe des Redens in anderen Sprachen offensichtlich als Beweis dafür gesehen, dass jemand gläubig ist. Weil daraufhin wurden sie getauft. Wohlgemerkt heißt das nicht, dass wenn jemand nicht in Sprachen redet, dass er nicht gläubig ist. Das kann man nachlesen in Apostelgeschichte 19, die Verse 1 bis 7. Aber es erscheint ein wichtiger Bestandteil des Christentums zu sein. Schließlich war es die Begründung, sie taufen zu lassen. Ich möchte noch einen Punkt anführen aus Apostelgeschichte 2, Vers 38. Da heißt es, Petrus antwortete ihnen, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Diese Zusage gilt euch und euren Kindern und auch denen, die fern von Gott sind, allen, die vom Herrn, unserem Gott, berufen werden. Hier haben wir die Reihenfolge mal anders. Wir haben hier erst die Taufe, dann die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Also der Heilige Geist hat da nicht die feste Regelung, es muss immer so sein. Aber hier steht, es ist eine Zusage für alle, die vom Herrn, unserem Gott, berufen werden. Das heißt nicht berufen zu einem besonderen Amt, sondern berufen zum Glauben. Das heißt eine Zusage für alle, die glauben. Und da hier erwähnt wird, dass es die Kinder mitbetrifft, ist schwerlich davon auszugehen, dass das in Kürze enden soll, oder? Sonst würde man sagen, ja, für euch gilt das. Und eure Kinder, die haben dann ja euch und ihr bringt es ihnen bei. Nein, für die Kinder gilt es genauso. Es geht von Generation zu Generation und zwar bis das Vollkommene kommt, wenn Jesus wiederkommt. Amen. Da sind ein paar überzeugt, ein paar noch nicht. Gut, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wenn wir von unseren Sünden umkehren, uns daraufhin auf den Namen von Jesus, wie wir es vor 2 Wochen gefeiert haben, taufen lassen, dann wird Gott uns auch die Gaben des Heiligen Geistes schenken, wenn wir ihn darum bitten. Fassen wir bis hierhin einmal zusammen. Erstens, Pfingsten ist ein zentrales Thema in der Bibel. Zweitens, die Gaben des Heiligen Geistes gelten auch heute für uns. Wenn die beiden Punkte klar sind, können wir zur dritten Frage kommen. Welche Gaben des Heiligen Geistes gibt es? Ein paar werde ich ausführen. Ich habe eine Liste mitgebracht, die kann man sich sehr gerne abfotografieren, wer mehr recherchieren möchte zu allen möglichen Gaben, die es noch gibt, die der Heilige Geist schenkt. Denn Gott ist ein guter Schöpfer. Er schafft uns Menschen so unterschiedlich, er schafft uns die Natur so unterschiedlich. Und er schafft auch unterschiedliche Gaben und er ist einfach ein kreativer Gott, muss ich sagen. Und das ist schön, weil das heißt nicht, dass wir alle, wenn wir den Heiligen Geist empfangen, alle gleich sind, sondern dass wir uns ergänzen dürfen. Die Bibel nennt das, wir sind viele Glieder an einem Leib. Der eine ist ein Arm, der andere ein Auge, der andere ein Ohr und alle haben sie ihre Aufgaben. Und wenn irgendwann einer von denen sagt, das Auge, ich habe keine Lust mehr, ich möchte ein Ohr sein, dann kriegt unser Körper Probleme. Und genauso ist es mit dem Leib Gottes und den Gaben, die der Geist gibt. Es ist wichtig, dass nicht alle Augen sind, sondern dass wir unterschiedliche Gaben haben und als diese unterschiedlichen Gaben miteinander leben dürfen. Welche Gaben des Heiligen Geistes gibt es? Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Erde. Wir sehen also einen ersten Punkt, an dem wir sofort herausgefordert sind. Wenn der Heilige Geist uns erfüllt, dann werden wir überall Jesus verkündigen. Ich weiß nicht, Amen, sehr gut, einer ist dabei, sehr schön, was ist mit dem Rest? Und doch auch wenn wir Amen sagen, ist es manchmal herausfordernd, oder? Auf der Arbeit, im Alltag. Da kommt die liebe Kleine, man nennt es Menschenfurcht, also die Angst davor, was denken andere Menschen jetzt von mir, wenn ich von Jesus erzähle. Und hier dürfen wir alle auch darum bitten, dass der Heilige Geist uns diese Furcht, diese Angst nimmt und uns mutig gehen lässt. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Erde oder um es zu sagen im Sinne unseres Gemeindenetzwerks, am ganzen Niederrhein. Fangen wir doch da erstmal an, bevor wir auf die andere Seite der Welt schauen. Aber das Ermutigende finde ich daran, dass es Petrus ähnlich geht zum Beispiel. Er verleugnet Jesus dreimal, die Geschichte ist, denke ich, gut bekannt, in Matthäus 26, 70 bis 75. Und in dieser Lesung am Anfang aus Apostelgeschichte 2 ist er auf einmal derjenige, der vor tausenden Menschen aufsteht und sagt, ja, so ist es. Und auch die anderen Jünger fangen ab diesem Pfingstereignis an, das Evangelium den Menschen zu predigen, obwohl sie sich, wie wir in Johannes 20, Vers 19 nachlesen können, wie gesagt, ihr könnt, wenn ihr wollt, das Skript haben, wenn ihr alles nochmal nachlesen wollt, Angst hatten, nachdem Jesus gestorben ist und sich ängstlich gemeinsam versammelt haben. Und auf einmal gehen sie raus in alle Welt und sind sogar bereit, ihr Leben zu opfern für das, was Jesus ihnen gegeben hat. Ich finde das beeindruckend. Das ist ein Mut, den kannst du menschlich nicht erklären. Das ist ein Mut, den kann aber der Heilige Geist uns schenken, wenn wir ihn darum bitten. Wir lesen auch, das scheint ein wiederkehrendes Ereignis zu sein, Apostelgeschichte 4,31, nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Wenn wir daran denken, dass unser Land, unsere Region, was die Kirchen angeht, ziemlich leer aussieht, wir haben zwar viele, aber nicht viele, die gut besucht werden, dann merken wir, dass das genau etwas ist, was wir brauchen können. Wir persönlich, aber auch unser Land, dass wir mutig und erschrocken, danke dir, die Botschaft Gottes verkündigen können. Das ist eine Gabe. Wir haben schon gelesen vom Reden in Sprachen. Und wir finden auch in der Bibel eine Liste an Gaben, an Ämtern, die Gott der Gemeinde schenkt. Und ich möchte die kurz mit uns gemeinsam durchgehen. Wir lesen in 1. Korinther 12, ab Vers 8. Dem einen gibt der Geist also die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen. Vielleicht schaut ihr jetzt, ob es dabei etwas gibt, wo ihr sagen könntet, Gott, bitte gebrauch mich dafür und es zu eurem Gebet macht. Dem einen gibt der Geist also die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen. Einem anderen verleiht er die Gabe besonderer Erkenntnis. Dem einen schenkt er einen besonders großen Glauben. Dem anderen die Gabe, Kranke zu heilen. Das alles bewirkt der eine Geist. Dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann. Einem anderen die Fähigkeit zur Prophetie. Wieder ein anderer wird durch den Geist befähigt zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder aber ein anderer Geist spricht. Und dem einen gibt der Geist die Gabe, in anderen Sprachen zu reden, während er einen anderen befähigt, das Gesagte auszulegen. Römer 12, Vers 6. Gott ist gnädig und hat uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat Gott dir zum Beispiel die Gabe der Prophetie gegeben? Dann wende sie an, wenn du überzeugt bist, dass Gott durch dich redet. Besteht deine Begabung darin, anderen zu dienen, dann diene ihnen gut. Bist du zum Lehren berufen, dann sei ein guter Lehrer. Wenn du die Gabe hast, andere zu ermutigen, dann mach es auch. Wer Geld hat, soll es aus freien Stücken und ehrlich mit anderen teilen. Interessant, eine Gabe Gottes. Und wenn du die Begabung hast, dich um andere, die es nötig haben, zu kümmern, sollst du es mit fröhlichem Herzen tun. 1. Petrus 4, Vers 10. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Wenn jemand redet, dann rede er so, als würde Gott selbst durch ihn sprechen. Wenn sich jemand für andere einsetzt, dann setze er sich mit aller Kraft und Energie ein, die Gott ihm gibt. Dann wird Gott im Allen durch Jesus Christus verherrlicht werden. Alle Ehre und Macht gehören für immer und ewig ihm. Amen. Ich habe euch, damit ihr eine Übersicht habt, weil wir jetzt nicht die Zeit haben, in jede Geistesgabe reinzugeben, eine Auflistung gemacht. Und ich ermutige euch, Gott zu fragen, Gott, welche Gabe hast du für mich? Was davon ist das, womit du mich gebrauchen und befähigen möchtest? Und nutzt es einfach fürs Gebet. Vielleicht aber erkennt ihr, oh, aber vielleicht die und die Gabe hat Gott mir ja schon gegeben. Dann wollen wir gleich im Laufe des Gottesdienstes auch Möglichkeit bieten, das zu nutzen. Es gibt noch eine Textstelle in Epheser 4, Vers 11 bezüglich der von Gott eingesetzten Menschen. Also es gibt viele Gaben, die Gott gibt. Und er gibt sie, um seine Gemeinde aufzubauen, um Menschen im Glauben zu stärken und damit Menschen die gute Botschaft von Gott hören können. Und was wir nicht vergessen dürfen bei dem Thema Gaben ist, dass es bei diesen Gaben niemals um uns gehen darf. Niemals. Die Gaben des Heiligen Geistes sind nicht, damit wir irgendwelche coolen Fähigkeiten haben, die wir auf einer Geburtstagsparty zelebrieren können, sondern sie sind durch Jesus teuer für uns erkauft. Wie Miriam es so schön im Gottesdienst schon gesagt hat, was Jesus für uns getan hat, damit wir die Gaben kriegen können. Durch sein Kreuzestod und seine Auferstehung. Ich empfehle sehr, vielleicht nochmal Johannes 19 zu lesen. Das ist da sehr bewegend geschildert, was Gott für uns getan hat. Also nehmt gerne diese Liste und forscht in der Bibel und im Gebet, was es mit den einzelnen Gaben auf sich hat und auch, was Gott euch an Gaben geben möchte. Pfingsten ist ein zentrales Thema in der Bibel. Die Gaben des Heiligen Geistes gelten auch heute für uns und es gibt eine Vielzahl an Gaben. Die vierte und vielleicht spannendste Frage, die wir dann gleich auch anbieten möchten, in die Tat umzusetzen, ist, wie empfange ich die Gaben des Heiligen Geistes? Das bisher war Theorie. Wir wollen gleich es praktisch werden lassen. Wie kann das ablaufen? Zunächst nochmal Apostelgeschichte 2,38. Petrus antwortete, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gaben des Heiligen Geistes empfangen. Das hier sind die Grundlagen dafür. Kehrt ab von den Sünden, wendet euch Gott zu. Lasst euch aufgrund dessen taufen im Namen von Jesus Christus. Und dann kommen die Gaben dazu, wenn wir Gott bitten. Wie vorhin erwähnt, kann es auch sein, dass man die Gabe vor der Taufe empfängt. Der Heilige Geist ist ja so kreativ, sich Freiraum zu lassen. Aber wenn du an irgendeinem dieser Punkte noch davor stehst, dann ermutige ich dich, einen Schritt weiter zu gehen. Einen Schritt weiter zu gehen und zu schauen, was Gott alles noch für dich vorbereitet hat. Die Bekehrung, die Taufe, ist nicht das Ende der Fahnenstange. Es ist der Beginn eines neuen Lebens, indem wir auf den Heiligen Geist hören dürfen, mit ihm gehen dürfen und von ihm befähigt werden, die Dinge zu tun, die Gott in dieser Welt durch uns tun möchte. Apostelgeschichte 2, Vers 39. Diese Zusage Gottes gilt euch und euren Kindern und auch denen, die noch fern von Gott sind, allen, die vom Herrn, unserem Gott, berufen werden. Nun, und wie machen wir das jetzt? Haben wir eine 1-2-3-Schritt-Anleitung, mit der wir das schaffen können? 1. Korinther 12, Vers 4. Nun, es gibt verschiedene geistliche Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, Heilige Geist, der sie zuteilt. Zuteilt ist ein wichtiges Wörtchen an dieser Stelle. Denn Geistesgaben sind nicht, dass ich sage, Heiliger Geist, ich möchte das und das haben. Sondern am Ende des Tages ist es ein Geschenk Gottes, das er uns geben möchte, aber wo es immer noch in seiner Hand liegt, was er uns denn gibt am Ende des Tages. Und manchmal hat Gott andere Pläne als wir, aber das wissen wir ja aus unserem Leben. Gruppen, oder? Aber wir dürfen ihn darum bitten. Lukas 11, Vers 13. Wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, damit sind wir gemeint, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, wie viel eher wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken. Wir haben es nicht in der Hand, welche Geistesgaben uns der Heilige Geist geben wird. Aber wir haben es in der Hand, das zu tun, was wir hier lesen, was Jesus uns sagt, dass wir ihn darum bitten. Und wir sehen in der Bibel noch etwas, das oft passiert, wenn Menschen den Heiligen Geist empfangen. Das ist kein Automatismus, so wie ich es gern hätte. Ich bin so ein Kopfmensch, ich hätte gern meine Regeln. Du machst das, das und das und dann funktioniert das mit dem Heiligen Geist. Aber es ist ein wiederkehrendes Muster in der Bibel und darum möchte ich es nicht unerwähnt lassen. Apostelgeschichte 19, Vers 6. Als Paulus ihnen danach die Hände auflegte, kam der Heilige Geist über sie und sie redeten in anderen Sprachen und weissagten. Ähnliches lesen wir zum Thema Handauflegen auch in Apostelgeschichte 8, Vers 17, nur in dem Fall bei Petrus und Johannes. Wie empfange ich die Gaben des Heiligen Geistes? Die Gaben empfangen wir als Geschenk durch Gebet, Handauflegung und oder Taufe. Und dabei ist immer noch der Heilige Geist dran, dem es möglich ist, die Dinge ganz anders zu lassen, als wir uns das vorgestellt haben. Ich darf schon mal die Lobpreiser und das Gebetsteam nach vorne bitten, denn wir wollen gleich im Gebet sein und gerade für diejenigen, die die Gaben des Heiligen Geistes noch nicht empfangen haben, aber auch für diejenigen, die sich nach mehr von den Gaben des Heiligen Geistes ausstrecken, beten. Gleichermaßen besteht die Möglichkeit, wenn ihr die Gaben des Heiligen Geistes schon nutzt, dass ihr auch während der Lobpreiszeit nach vorne kommt und wir wollen das in den Gottesdienst einbauen, wenn ihr ein prophetisches Bild oder ein prophetisches Reden Gottes empfangt für uns als Gemeinde. Aber bevor ich schließe, möchte ich eine letzte Geschichte aus meinem Leben teilen, die vielleicht den einen oder anderen, was das Thema angeht, ermutigen kann. Letztes Jahr hatte ich auf der Bibelschule einen Kurs zum Thema Heiliger Geist. Klingt jetzt sehr ganz schön offiziell, ne? Besuche einen Kurs, dann kannst du es. Nee, so ist es nicht. Es war bei Johannes Justus, unserem ehemaligen Leiter unseres Gemeindebundes. Und als Kopfmensch mag ich es, Dinge zu verstehen. Und das Thema Heiliger Geist ist für mich ein herausforderndes Thema. Warum? Weil ich es nicht in ein Muster pressen kann. Ein Muster, bei dem ich sagen kann, ich mache A, es passiert A. Ich mache B, es passiert B. Und ich hatte an diesem Unterricht zu knabbern, weil mir an der einen oder anderen Stelle die klare Logik in der Ausführung gefehlt hat. Und ich habe dann mit Johannes Justus darüber gesprochen. Aber seine Art hat irgendwie mein Herz dafür gewonnen. Mit all den Punkten, die ich beim Thema Heiliger Geist bis heute nicht verstehe, wo ich nicht sagen kann, warum ist das so wie da und warum ist das so und so und so, hat er mich doch ermutigt zu sagen, du musst es nicht verstehen. Wie wäre es denn, wenn wir Gott komplett verstehen würden? Wenn wir alles, was Gott tut, verstehen? Das tun wir, wenn wir im Himmel sind. Dann können wir ihn alle Fragen stellen, die wir uns jemals gestellt haben. Aber bis dahin dürfen wir vielleicht manchmal sein, was die Gaben des Heiligen Geistes angeht, wie Petrus. Wie Petrus und sagen, okay, ich verlasse mein Boot, in dem ich alles sicher begründen kann, in dem ich weiß, warum und wie ich etwas mache, sondern ich sage, okay Gott, wenn du Gaben für mich hast, und die hat er, dann möchte ich sie nutzen, auch wenn ich nicht jeden Zusammenhang verstehe. Für mich ist es immer wieder eine Herausforderung, das ist nicht einmal gemacht und dann für immer erledigt, sondern es ist immer wieder ein neues darauf einlassen, zu tun, was der Heilige Geist uns sagt. Und ich habe mich, was das angeht, nicht verändert. Ich bin immer noch ein Kopfmensch. Ich würde es immer noch gerne alles verstehen. Aber was ich verstanden habe, ist, dass ich es nicht verstehen brauche. Auch wenn mein Kopf denkt, aber warum, warum, warum und wie und weshalb, muss nicht sein. Weil ich erlebt habe, in der Zeit, in der ich mich darauf einlasse, dass Dinge passieren, wo ich dachte, wow, das wusste ich nicht. Das konnte nur Gott wissen. Wo Menschen ermutigt wurden, wo ich sagte, okay, ich habe doch nur eine Kleinigkeit gesagt. Ich kann nicht erklären, was die Schritte waren, warum das da so funktioniert hat. Und das ist auch gar nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, hinzuhören auf das, was Gott sagt und ihn bitten, dass er uns erfüllt mit seinen Gaben und diese dann mutig zu nutzen, auch wenn wir nicht immer alles dabei verstehen. Pfingsten ist ein zentrales Thema in der Bibel. Die Gaben des Heiligen Geistes gelten auch heute für uns. Es gibt eine Vielzahl an Gaben und die Gaben empfangen wir als Geschenk durch Gebet, Handauflegung und oder Taufe oder auf dem Weg, den der Heilige Geist mit dir gehen möchte. Lasst uns also offen sein für das, was der Heilige Geist tut. Heute Morgen ist dazu die Einladung da, aber auch wenn du es noch ein bisschen in deinem Herzen bewegen möchtest, nimm dir dafür die Zeit. Und ich bete noch für die Anbetungszeit, in die wir jetzt gehen wollen. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du ein Geist bist, der uns Gaben geben möchte, der uns beschenken möchte mit Dingen, die wir uns nicht erklären können, die wir uns nicht vorstellen können. Aber Herr, wirke doch auch an unseren Herzen, dass wir eine Offenheit dafür haben. Wirke an meinem Herzen, dass ich eine Offenheit dafür habe, auf das zu hören, was du tun willst. Und schenk du diese Offenheit uns allen. Dass wir auf deinen Heiligen Geist hören wollen am heutigen Morgen. Dass vielleicht der ein oder andere heute Morgen ganz neu die Gaben des Heiligen Geistes entdeckt für sich. Und dass der ein oder andere wiederbelebt, was du ihm schon lange gegeben hast. In Jesu Namen. Amen.